Im Studio für Sie, Sabine Böhler. Guten Morgen. Willkommen im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die nächste Stunde in der Lebenshilfe beschäftigen wir uns mit dem Laster, der Schlemmerei und der Tugend der Enthaltsamkeit. Nun werden Sie bestimmt sagen, das kenne ich auch. Ich kann mich manchmal auch einfach nicht zurückhalten, denn es schmeckt gar so gut. Die Tugend der Enthaltsamkeit würde mir auch manchmal gut stehen. Kritiker würden jetzt sagen, ihr Christen oder gar Katholiken, immer mit eurer Enthaltsamkeit. Genießt doch die Freuden des Lebens und macht euch nicht immer so viele Gedanken. Die heilige Hildegard von Bingen, liebe Zuhörer, hat in der Tat die Schlemmerei und die Enthaltsamkeit als eines der 36 Lasten- und Tugendenpaare gesehen. Ja, und dieses Paar werden wir in der nächsten Stunde einmal etwas näher betrachten. Das oder die Laster hat die heilige Hildegard von Bingen immer als eine dunkle Gestalt vor ihrem inneren Auge gesehen. Heute ist es eine Schlange. Und die Tugend hörte sie aus einer Wolke sprechen. Wie die heilige Hildegard das Laster der Schlemmerei gesehen bzw. wahrgenommen hat und was die liebliche Stimme gesagt hat, hören wir jetzt gleich von Hildegard Strickerschmidt. Natürlich werden wir versuchen herauszufinden, was uns die heilige Hildegard von Bingen heute mit auf den Weg geben will. Ja, und was jetzt nun der Unterschied ist zwischen dem Genuss und der Freude am Essen und dem Übermäßigen der Völlerei. Aber zunächst begrüße ich am Telefon in Bingen die Präsidentin der Internationalen Hildegard-Gesellschaft, Hildegard Strickerschmidt. Grüße Gott, Frau Strickerschmidt. Hallo.
Grüß Gott, Frau Böhler. Guten Morgen wünsche ich. Alle Hörer begrüße ich natürlich genauso herzlich.
In wenigen Tagen, am 17. September, ist ja der Gedenktag der Prophetin und Mystikerin Hildegard von Bingen. Was macht die Botschaft für uns als Christen und für die Kirche auch heute noch so wertvoll?
Das ist eine Frage, die natürlich im Grund viel länger Zeit brauchen würde. Ich kann nur sagen, was sie mir bedeutet hat, diese Botschaft. Ich spürte im Lauf der 27 Jahre, in denen ich mich mit Hildegard beschäftige, dass sie einen tiefen Einblick hatte in die tiefen Geheimnisse der Welt, des Menschen, der Geheimnisse Gottes und mir Dinge nahebringen und erklären konnte, die für mich sonst dunkel waren und unverständlich waren. Ich hatte wirklich den Eindruck und habe ihn noch, dass sie hinter die Dinge schauen kann, dass ihr dieser Schleier zum großen Teil weggezogen wurde, der uns Menschen oft so schwierig macht. Sie durfte die Mysterien Gottes, die Geheimnisse Gottes schauen. Und Mysterium hat ja denselben Wortstamm wie Mystik. Es ist eine Frau, die die Geheimnisse Gottes schauen durfte und uns viel Erhellendes, so erlebe ich es, mit auf den Weg geben kann.
Und damals, vor 900 Jahren, gab es zwar Kritiker der heiligen Hildegard, aber es gab auch schon viele, viele Menschen, die sie damals schon als eine ganz besondere Person gesehen haben.
Ja, die Kritiker gab es damals und gibt es heute. Es wurde damals und es wurde heute gemutmaßt, Hildegard sei wohl geisteskrank. Menschen, die nicht annehmen können, dass es besondere Begabungen gibt, dass es Propheten gibt, die Gottes Botschaften an die Menschen vermitteln können. Aber das wird es immer geben.
Bevor Sie uns jetzt ausführen, wie die heilige Hildegard von Bingen das Tugenden- und Lasterpaar der Schlemmerei und der Enthaltsamkeit gesehen hat, erklären Sie uns doch noch, Frau Strickerschmidt, wie denn diese Visionen, die innere Schau, wie die entstanden sind. Also ich meine jetzt die Schauen der Tugenden und Lasterpaare, weil es sind ja 36. Kann man sich das so vorstellen? Hat sie die alle an einem Abend gesehen oder innerhalb einer Woche? Erklären Sie doch uns das.
So wie Hildegard beschreibt, waren es 7 Jahre. In dieser Zeit schaute sie ein Lasterpaar nach dem anderen und dazu auch die Folgen, die die Menschen zu tragen haben, wenn sie in ein Laster verstrickt sind. Auch die Strafen, die sie zu erleiden haben. Sie zieht auch viele Querverbindungen zur Heiligen Schrift. So sowohl zum Alten als auch zum Neuen Testament. Ich denke, aus der Lesung, aus der Kenntnis, der Betrachtung der Heiligen Schrift sind hier sehr, sehr viele Dinge innerlich lebendig und einsichtig geworden. Und genau zu diesem Buch der Lebensverdienste, ich ließ mir sagen, die Übersetzung könnte besser lauten, das Buch von der Teilhabe am richtigen Leben. Verdienst, nicht etwas, was ich mir erringen kann, sondern eine Haltung, durch die ich am wirklichen Leben teilhaben kann. Gefällt mir an sich sehr gut. Und am Beginn dieses Buches über diese Haltungen, der Negativhaltungen, der Laster und der Positivhaltungen der Tugenden, steht eine große Schau Gottes, die schon überwältigend ist und die eigentlich in einer eigenen Sendung bearbeitet werden müsste. Aber ich kann Ihnen einfach ganz kurz die wesentlichen Sätze vortragen. Sie sah den Mann Gottes, eine Gestalt von hohem Wuchs, erreichte von der höchsten Höhe der Wolken des Himmels bis hinab in den Abgrund. Also Gott erfüllt den ganzen Kosmos, sein Geist belebt alles und der Mensch steht in der Gegenwart Gottes und hat diese Entscheidung tagtäglich zu fällen. Stellt er sich zu diesem Gott, gehorcht er ihm und seinen Lebensgesetzen oder wendet er sich ab? Und dieser Kampf ist wohl das Entscheidende im Leben. Sie sah dann vor dem Mund dieser Gestalt eine Wolke, eine helle Wolke, und die war voll von Klängen. Das waren dann die Tugenden, die Engel. Und er hatte eine feurige Wolke über sich, eine aufgewühlte Wolke, in der eine lebende, feurige Menge war. Sie alle waren ein einziges Leben aufgrund eines einzigen Willens und einer einzigen Verbundenheit. Das waren die Menschen, die in Gottes Liebe leben. Aber dann sah sie auch eine dunkle Wolke, einen Nebel und eine Finsternis, in der sie einen unzählbaren Haufen verlorener Seelen sah, die vom Klang jener Singenden, in der Harmonie Gottes Singenden, abgewichen waren. Mhm. Und dieser Kampf, der findet in der Seele jedes Menschen statt. Wende ich mich Gott und seinem lichtvollen Leben zu oder stürze ich in den Eigenwillen, in die Finsternis dieser dunklen Wolke, in den Sturmwind? Es ist eine gewaltige Vision. Es ist im Grund das Weltdrama, das Hildegard hier sieht.
Und kann man denn jetzt sagen, Frau Strickerschmidt, wir betrachten ja jetzt in einer Reihe die 35 Tugenden und Lasterpaare, kann man sagen, dass so der Ablauf der Schau dann immer so in etwa gleich war?
Das gleiche Schema. Zuerst schaut sie die Gestalten der Laster, in zum Teil schrecklichen Gestalten. Sie hört sie sprechen und dann hört sie die dagegenstehende Tugend sprechen. Dann kommt in einem weiteren Text eine Interpretation, eine Erklärung dazu und dann eben auch die Erkenntnisse, welche Folgen haben solche Menschen zu gewärtigen, die von einem Laster gefangen genommen wurden. Sie spricht ja immer von der Gefangenschaft eines Lasters.
Gut, kommen wir doch jetzt zu unserem Tugenden- und Lasterpaar der Schlemmerei und der Enthaltsamkeit. Wie hat die heilige Hildegard damals vor etwa 900 Jahre nun das Laster der Schlemmerei gesehen und auch wahrgenommen?
Sie sagten schon ganz richtig, es gilt hier zu unterscheiden zwischen dem Laster, dieser Negativhaltung der Schlemmerei, und einer Freude am Essen, am Trinken, am Leben. Sie sagt auch, die Freude am Essen ist die Grundlage des ganzen Lebens, also nur um das von vornherein klarzustellen. Hildegard ist alles andere als eine finstere Asketin. Sie liebt das Leben und sie liebt die Menschen und sie liebt die Güter, die Gott uns zur Verfügung stellt. Aber sie sieht eben die Gier des Menschen, sodass diese Freude und dieser Genuss unmerklich entgleisen können, sodass wir plötzlich mittendrin stecken in einem Laster, ohne es überhaupt bemerkt zu haben. Das ist nur die Vorrede zur Schlemmerei. Die Gestalt, die sie sah als Symbol für die Schlemmerei, ist für mich eine recht unangenehme Gestalt. Und ich bin froh, dass ich keine Seherin bin. Und ich schaute, sagt Hildegard von Bingen, eine Bildgestalt wie eine Schlange, die in der Finsternis auf dem Rücken dalag. Und ihre Augen glühten wie Feuer. Ihre Zunge streckte sie aus dem Maul und ihr Schwanz war am Ende abgeschnitten. Ihr Leib aber war von schwarzer Farbe und bleiche Linien von giftiger Farbe stiegen von ihrem Kopf hinunter der ganzen Länge nach. Doch ihr Bauch war geöffnet. Und darin lag die Gestalt eines Menschen, wie in einer Wiege, nach oben gekehrt. Sie hatte auf dem Kopf eine Filzkappe als Helm und weiße Haare darunter, die bis auf die Schultern hinabfielen. Sie war eingehüllt in ein Kleid aus leichter weißer Seide. Und sie sagte: Gott hat alles erschaffen. Und warum sollte ich hinschwinden, wenn er nicht wüsste, dass diese Dinge notwendig sind, hätte er sie nicht gemacht. Ich wäre schön dumm, wenn ich dabei nicht meinen eigenen Willen hätte. Gott will ja, dass das Fleisch des Menschen nicht schwach wird. Soweit die Rede der Schlemmerei. Ich empfinde immer wieder, wie vernünftig doch diese Laster reden. Man ist geneigt zu sagen, ah ja, sie hat doch recht. Gott schafft diese guten Dinge doch, damit wir Freude daran haben, dass wir sie genießen. Und er will nicht, dass wir uns von all den Dingen enthalten, dass wir schwach und krank werden. Das ist doch eine ganz vernünftige Haltung. Was soll daran schlecht sein? Ich denke, wir müssen da schon ganz genau hinschauen und hinhören. Und auch das ist mir im Lauf der Jahre mit der Beschäftigung mit Hildegard von Bingen immer deutlicher geworden. Es geht um ganz kleine Unterschiede. Und wir geraten unmerklich in eine Haltung hinein, die uns schadet. Ein Genießen und ein Freuen an der Nahrung, das ist etwas so Wunderschönes. Aber wenn man dann die Grenze nicht mehr kennt und nur weil es schmeckt, noch mehr hineinstopft oder, wie wir es heute haben, eben sehr vielerlei Speisen auftischt, wenn wir eigentlich schon satt sind, aber dann einen neuen Reiz setzen, einen Gaumenkitzel und dann wird wieder gegessen. Und ich denke, jeder, der so etwas tut, hat erlebt, dass es ihm überhaupt nicht gut tut, dass es ihm übel wird, dass er Bauchschmerzen kriegt und andere Beschwerden. Aber man gerät so leicht da rein. Und da sagt nun die Hildegard, sie sieht natürlich geistige Kräfte, geistige Einstellungen. Immer ist es eine geistige Einstellung, die unser Tun fördert oder hindert. Das, was ich denke, das entscheidet über das, was ich tue. Und das ist ein geistiger Vorgang. Und Hildegard nennt diese negativen geistigen Mächte eben Teufel. Man kann darüber denken, wie man will, aber diese negativen geistigen Strebungen sind nun einmal da. Und sie sagt, in dem der Teufel die Menschen zuerst zur Gefräßigkeit überredet, fängt er sie leichter und vollständiger in seinem Netz durch die übrigen Laster. Dieses Laster will die Menschen von den Wünschen nach dem Paradies ablenken. Wir werden abgelenkt durch die Sorge um das Essen und Trinken, durch das Genießen, durch das Schlemmen. Denn der Mensch wurde durch schlangenhafte Sitten zuerst mit einer Speise verführt. Denn die Schlemmerei stellt die Gedanken der Menschen zusammen mit der Machtgier in einer hohlen und leeren Weise auf. Wenn sie nämlich ihren Bauch aufgefüllt haben, fangen sie an, stolz zu werden. Wie wenn sie an allen Gütern Überfluss hätten. Die Schlemmerei verwickelt sich in den Sinnengenuss unbezahlbarer und köstlicher Gastmähler. Sie legt sich wie einen Mantel die Vielfalt der Laster um. Durch die Enthaltsamkeit wird diesem Laster Widerstand geleistet. Es ist eine hochinteressante Betrachtung, dass die Schlemmerei das Einfallstor ist für alle anderen Fehlhaltungen, weil der Mensch nun eben mal auf Essen und Trinken angewiesen ist und da kann sehr schnell eben dieser Überschlag passieren, dass man von der Freude, vom Genuss hin zur Gefräßigkeit und zur Schlemmerei kommt und dann braucht nur noch ein seelischer Kummer dazukommen und dann passiert das sehr schnell. An dieser Stelle, sagt sie, hat der Teufel angesetzt. Es ist unser Urtrieb, lebensnotwendig, das Essen und Trinken. Und da sind wir eben sehr gefährdet.
Ja, danke, Frau Strickerschmidt. Das war jetzt erstmal das Bild, das innere Bild der heiligen Hildegard von Bingen von der Schlemmerei. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, oder bei Radio Maria Südtirol und hören die Lebenshilfe. Heute in der Reihe Tugenden und Laster nach Hildegard von Bingen. Wir sprechen über die Schlemmerei und die Enthaltsamkeit. Frau Strickerschmidt, und nun die Stimme der Enthaltsamkeit. Wie hat sie sich denn eingebracht in dieses Bild?
Ja, eigentlich sehr, für mich sehr überzeugend. Vielleicht sollte man zum Wort Enthaltsamkeit noch sagen, dass hier nicht dieses Kasteien gemeint ist. Nichts mehr essen und sich aller Freuden des Lebens abwenden. Es ist eine mäßige, vernünftige Lebensführung, Enthaltsamkeit gemeint, dass ich auch dann Verzicht leisten kann, wenn ich spüre, es tut mir nicht mehr gut. Wie ich sage noch einmal, Hildegard war eine sehr lebenszugewandte, menschenfreundliche Mystikerin. Unter diesem Aspekt nun die Worte der Enthaltsamkeit. Ich sprach am Anfang von der aufgewühlten Wolke, wo diese Tugendkräfte sind, die sind sehr aufgewühlt, diese Gotteskräfte, weil sie sehen, wie die Menschen ständig Gefahr laufen, in falsche Haltungen abzugleiten, die ihnen dann das Leben schwer machen, ihnen Lebenskraft rauben. Sie hörte aus der aufgewühlten Wolke her die Stimme der Enthaltsamkeit antworten. Niemand soll die Harfe so zupfen, dass deren Saiten zerspringen. Denn wenn die Saiten gesprungen sind, welches ist dann ihr Ton? Keiner. Du, Schlemmerei, füllst deinen Bauch so auf, dass deine Adern beinahe platzen. Und wo ist dann der süße Klang der Weisheit, die Gott dem Menschen gegeben hat? Denn stumm und blind bist du und weißt nicht, was du sagen sollst. Doch wie ein Platzregen die Erde aufwühlt, so verführt ein zu viel an Fleischspeisen und Wein zur Spottsucht mit ihren Lästerungen. Ich aber, die mäßige Enthaltsamkeit, habe die schöne Gestalt aus Lehm geschaut, als welche Gott den Menschen geschaffen hat. Daher bin ich auch ein sanfter Regen, sodass das Fleisch nicht in Lastern wuchert. Und ich schöpfe Mäßigung aus den Menschen, damit ihr Fleisch nicht schwinde, aber auch nicht stärker wachse, als nötig ist. Denn ich bin eine Harfe, die in klangvollen Lobliedern erklingt und die Herzenshärte durch den guten Willen durchbohrt. Wenn der Mensch nämlich seinen Leib maßvoll ernährt, dann erklinge ich bei seinen Gebeten im Himmel auf der Harfe. Und wenn sein Leib bei mäßigen Speisen keusch ist, dann singe ich zur Orgel. Aber das weißt du, Fress- und Sauflust, nicht. Du willst es auch nicht wissen oder verstehen. Manchmal verwirrst du dich durch ein zu viel an Fasten, sodass du kaum noch leben kannst. Und ein anderes Mal fühlst du dir in deiner Gefräßigkeit den Bauch so voll, dass du erhitzt wirst und Schaum hinauskotzest. Ich aber setze bei den Speisen ein Maß, damit die Säfte des Menschen nicht austrocknen und auch nicht ihr Maß überschreiten. Und dann lobpreise ich auf der Harfe und singe an der Orgel. O ihr Gläubigen all, haltet euch fern von der Schlemmerei, denn der Bauch der alten Schlange hat schon die Eva verschlungen.
Das so waren
die Worte der Enthaltsamkeit.
Frau Strickerschmidt, man könnte ja nun sagen, dass die Stimme der Enthaltsamkeit, der Schlemmerei ganz schön einheizt, ganz schön ein schlechtes Gewissen macht, weil es ist ja im gewissen Sinne auch schön, gut auch, wenn man zu essen hat, auch reichlich zu essen hat und wenn man auch mal sich so richtig auch mal satt essen kann. Da geht ja auch ein gewisses Wohlgefühl aus. Doch, Frau Strickerschmidt, was ist denn jetzt nun der Unterschied zwischen der Freude und der puren Lust auch am Essen und vielleicht auch der Freude an Gottes Schöpfung, was er alles uns gegeben hat, und jetzt der übermäßigen Schlemmerei?
Ich denke, dass steckt schon in dem Text drin. Es geht darum, dass ich spüre und erkenne, welches mein richtiges Maß ist. Dass ich mich nicht übermannen lasse, einfach von dieser Gier, von dieser Lust. Und ja, ich würde sagen, meinen Verstand und mein Empfinden abschalte, sondern einfach nur noch ja, diese Lust und diese Gier habe. Ich weiß eben, schmeckt, drum esse ich und drum esse ich und drum esse ich. Ohne Vernunft. Ich denke, da ist der Punkt. Und ich habe manchmal Leute im Fastenseminar, die sagen mir ganz klar, ich bin hierher gekommen, um wieder mein Maß zu lernen. Ich merke, ich bin unmäßig, ich kann mich nicht beherrschen. Wenn jemand das schon merkt, ist sehr, sehr viel gewonnen. Aber wer einfach in sich hinein ist, weil er nicht aufhören kann, obwohl er spürt, dass es schon längst übers Maß hinausgeht. Das ist der kritische Punkt, dass ich Herr über meine Triebe bin, dass ich entscheiden kann, was ist noch gut für mich und was schadet mir. Der eine verträgt ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber einfach nur hineinzuessen, weil es schmeckt, das geht Richtung Schlemmerei.
Doch, Frau Strickerschmidt, Sie haben ja auch durch Ihre Lehrtätigkeit, dass Sie die Lehre der heilige Hildegard von Bingen in Vorträgen und auch Seminaren weitergeben, auch viel Kontakt mit Menschen.
Ja.
Auch seelsorgerliche Gespräche sind Ihnen nicht fremd.
Ja.
Und der ein oder andere wird Ihnen doch sicherlich erzählen, auch schon, dass er bei jedem Stück Kuchen, sage ich mal, oder bei einem guten Essen schon auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat und immer sagt, ja, ich weiß schon, ich dürfte nicht zu viel essen und ach, aber das musste jetzt sein. Und das kann einem ja auch ein bisschen sehr im Leben so binden.
Ja, das kann einem das Leben gründlich vergällen.
Genau.
Jo, ich denke da, ja, da stecken durch manchmal vielleicht eine Ausrede dahinter, ich weiß schon das, aber ich kann doch nicht, oder wie. Da muss man ein bisschen vorher anfangen, wie viel Ausreden habe ich, um nicht das zu tun, von dem ich einsehe, dass es gut ist. Aber ich denke, ich lerne auch bei der Heiligen Hildegard, wenn ich die Einsicht habe, ich weiß, mir schmeckt dieser Kuchen. Und ich habe auch am Mittag nicht so wahnsinnig viel gegessen, dass mir noch das letzte Hühnerbein herausschaut aus dem Auge, aus dem Mund. Ich kann es gut verantworten. Ich weiß, es wird mir gut tun. Und dann esse ich mit Genuss und Freude das Stück Kuchen. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich es bleiben lassen. Und diese Entscheidung, ist es richtig? Ist es gut? Ist es nützlich? Die müssen wir immer fällen. Und wenn ich diese Entscheidung nicht fälle, dann schwanke ich ständig hin und her. Und die Leute tun mir wirklich leid, die vor einem vollen Teller, sei es gutes Essen oder ein Stück Kuchen, sitzen und das mit einem schlechten Gewissen hinunterwürgen. Denn da habe ich dann auch keinen Genuss und keine Freude mehr dran.
Aber nun ist ja so die Frage, wie kann ich für mich, wie können die Hörer an den Radios für sich zu einem rechten Maß finden,
ja,
sodass der Text der heiligen Hildegard jetzt nicht wie eine Donnerkeule wirkt, sondern wirklich als eine Lebenshilfe.
Richtig, richtig. Und nur darum geht es. Zuerst muss ich wollen. Vielleicht brauche ich dazu die Erfahrung, dass das Übermaß mir schadet oder geschadet hat. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann tue ich mir leichter, mir dieses Maß zu setzen. Wenn ich sie noch nicht gemacht habe, muss ich vielleicht einmal ja hineintappen. Wie man sagt, das kleine Kind muss einmal die heiße Herdplatte gespürt haben, damit es weiß, das tut es nicht mehr.
Mhm.
Und dann lerne ich vielleicht, auf mich zu hören. Dann lerne ich vielleicht auch, die Kraft zu entwickeln, Nein zu sagen, aus voller Überzeugung, oder Ja zu sagen aus voller Überzeugung. Der heilige Paulus hat das schon gesagt, was du nicht aus Überzeugung tust, ist Sünde. Und dann haben wir auch keinen Lebensgenuss. Das ist keine Moralkeule, sondern einfach eine Hilfe zu einer glücklichen Lebensführung. Und nur darum geht es, dass wir als Menschen gut und auch unserer Menschenwürde entsprechend leben können. Und gar nichts anderes geht's. Und wenn ich in einem Laster gefangen bin, dann hat diese Gier Macht über mich und nicht mehr ich selber. Wie heißt das schöne Beispiel? In einem Konzert muss der Dirigent vorgeben, welches Instrument spielt. Wenn da ständig die Pauke vorrangig ist und einfach draufhaut, ohne Rücksicht auf die anderen Instrumente, dann geht das nicht mehr. Wenn nur meine Essgier den Ton angibt und der Dirigent steht vorne, sagt, ich habe dir doch schon oft gesagt, du sollst dich nicht so vordrängen und die hört überhaupt nicht drauf, dann ist dieses Lebenskonzert gestört. Es geht nicht absolut nicht um eine Moralkeule, sondern um die innere Selbsterkenntnis, was ist gut und bekömmlich für mich. Nur darum geht es.
Können Sie uns denn noch einmal einige Tipps dazu geben, wie ich für mich herausfinden kann, ist jetzt meine Freude am Essen eher von Gier geprägt oder ist es wahre Freude, so wie sie ja auch die heilige Hildegard mir sagt, wie ich sie haben soll?
ich kann niemandem dieses Maß vorgeben. Ich kann jeden nur ermuntern, in sich hineinzuhören, auf sich und seine Signale zu hören. Ich denke, wenn einer vor dem Teller sitzt und er hat ein schlechtes Gewissen dabei, dann hat er ja keine Freude mehr. Dann hat er sein Maß und seine Signale bereits. Wenn ich vor dem Teller sitze, ganz gleich, was drauf ist, und ich esse das mit gutem Gewissen, im vollen Bewusstsein, das ist etwas Bekömmliches, das ist Schönes, schmeckt gut, und mir bekommt das, und ich gehe auch nicht über mein Maß hinaus, dann habe ich Freude. Ich denke, unsere inneren Stimmen sagen jedem ganz genau, ob er jetzt im richtigen Maß lebt, ob er Freude hat oder ob er bereits in der Gefahr lebt, dieser Fress- und Sauflust zu erliegen. Das kann nur jeder ganz für sich sehr sensibel mit sich selber ausmachen. Ich weiß auch nicht, wie es einem anderen geht. Bleiben wir bei der Sahnetorte, der jetzt vor der Sahnetorte sitzt und die isst. Schlingt er mit schlechtem Gewissen runter oder mit der Freude, ach, wie gut schmeckt die doch. Ja, nur dann habe ich Freude. Ich denke, die Freude spürt jeder in sich oder das schlechte Gewissen oder das Drücken im Magen. Das nimmt ihm auch kein anderer Mensch ab. Das Hören auf die eigenen Signale, auf die eigene Stimme, glaube ich, ist es, was wir lernen müssen und dann natürlich auch befolgen. Was hilft es, wenn ich das wahrnehme? Aber sagt, ach, komm, ach, das geht schon noch und, ah ja, so ein bisschen noch und, ah ja, und so schlimm ist es nicht. Sobald ich anfange, mich zu beschwichtigen, stimmt es nicht mehr.
Doch auf der anderen Seite, Frau Stricker-Schmidt, gibt es ja viele, viele Menschen, die sehr viel arbeiten, sich auspowern und sagen, jetzt gönne ich mir was.
Ja.
Jetzt gönne ich mir ein gutes Essen oder ich kaufe mir und meinem Mann, meinem Partner ein besonders gutes Stückchen Fleisch, vielleicht ein aus dem Bioladen besonders teuer oder ein besonders leckeres Stück Torte. Und man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen. Mhm. Wir laden ja auch Gäste ein und essen gut. Und darüber kommt Lebensfreude.
Ja. Da dürfen Sie mich gern dazu einladen. Es ist doch genau das, was das Leben erfüllt, was einem froh stimmt. Wenn mein Geldbeutel ein gutes Stück Fleisch hergibt und eine Sahnetorte und ich habe ordentlich gearbeitet und wir gönnen uns das und ich kann es mit vollem Herzen genießen. Was Schöneres gibt es doch gar nicht. Das ist doch alles andere als Schlemmerei.
Aber dann sagt aber die Gestalt der Schlemmerei, denn der Mensch, der wurde durch schlangenhafte Sitten zuerst mit einer Speise verführt. Erklären Sie das nochmal. Wie kann ich das in dem Zusammenhang einordnen?
Das ist eben ein gefährliches Eingangstor. Durch das Bedürfnis, Lebensnotwendigkeiten nach Nahrung, sind wir da sehr, sehr darauf angewiesen und sind auch sehr gefährdet, denn dieser Trieb nach Essen und Trinken kann eben sehr leicht verkommen zu Gier. Genauso wie das Streben nach Anerkennung zu einem Machtgier verkommen kann oder zu Geltungstrieb verkommen kann. Oder die Freude an der Liebe, an der Sexualität kann verkommen zur Sexsucht. Alle diese Urtriebe sind gefährdet zu verkommen in Gier. Und da ist eben ein Einfallstor, wo wir achtsam sein müssen. Wenn ich sage, ich gönne mir heute Abend ein schönes Essen, ist das wunderbar. Wenn ich aber nur noch meine Gedanken darauf ausrichte, was esse ich heute früh, heute Mittag, heute Abend, wenn nichts anderes mehr Platz hat oder der wichtigste Platz durch Essen und Trinken besetzt ist, dann wird es gefährlich, weil wir ja nicht auf Erden sind, um zu essen und zu trinken, sondern wir essen und trinken, um zu leben. Die Ordnung muss stimmen.
Frau Stricker-Schmidt, ich möchte nun unsere Hörer mit einladen, sich mit uns auszutauschen. Unser Hörertelefon hat Frau Konrad erreicht aus Rudolfshausen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott auch Frau Stricker-Schmidt. Ich möchte mich zuerst mal bedanken für den guten Vortrag. Ich habe jetzt zum ersten Mal eigentlich von der Hildegard von Bingen gehört, dass sie auch diese Tugend- und Lasterpaare eine Schau gehabt hat. Ich fand das sehr interessant. Ich muss sagen, ich selber habe ein bisschen zu kämpfen, auch mit dem Laster der Schlemmerei in Bezug auf Süßigkeiten. Also da fällt mir die Zurückhaltung oft sehr schwer. Mhm. Aber was ich vor allen Dingen sagen möchte, ich finde es auch wichtig, bei der Kindererziehung da gleich die Kinder zu einem guten Maß zu erziehen. Mhm. Also mein Mann und ich, wir stimmen da auch überein, wir erziehen unsere Kinder eher in der Richtung, dass sie ruhig auch was auf dem Teller übrig lassen dürfen. Mhm. Also sie müssen auf gar keinen Fall den Teller leer essen, sondern sie sollen wirklich nur so viel essen, bis sie satt sind und können dann aufhören. Das ist nicht schlimm, wenn Reste bleiben. Und ich denke, dass sie dadurch auch lernen, gut auf ihren Magen zu hören, sage ich mal. Mhm. Und zum Thema Festessen, also wir geben auch sehr gerne Festessen und genießen das dann auch. Und auch da haben wir uns schon angewöhnt, nicht einfach noch eine Portion zu essen, weil es halt jetzt das Festessen ist und weil es so gut schmeckt, sondern auch da ein bisschen Maß walten zu lassen, aufzuhören, wenn wir merken, es ist genug, denn es gibt ja noch Nachtisch, den wollen wir auch genießen.
Genau.
Und ich habe gemerkt, wenn ich vom Hauptgang schon so viel esse, dass ich richtig satt bin, kann ich den Nachtisch nicht mehr genießen. Da muss ich ihn entweder stehen lassen oder dann eben vorher weniger essen. Und man kann durchaus am nächsten Tag ja auch noch Reste essen.
Genau.
Und ja, das wollte ich einfach als Anregung einbringen, als Ergänzung. Ja, das ist das, was uns so beim Essen auch wichtig ist.
Ja gut, ich denke, da haben Sie schon eine recht gute Regelung gefunden. Vielleicht noch, wir haben ja auch Enkelkinder. Und Kinder können ruhig was übrig lassen. Ich erlebe natürlich auch bei diesen Kleinen, die sind ja noch viel ungesteuerter und ungebremster auf ihre Triebe und Wünsche losgelassen. Sie können das noch nicht so gut steuern, wie wir es gerne tun würden. Ja, wir können sie auch nicht immer. Ich denke, manchmal sagen sie, nee, ich mag das aber nicht mehr. Und rechnen damit, dass sie dann aber Keks und Schokolade oder irgendwas, ein Bonbon oder irgendwas Süßes kriegen. Ich mag das nicht mehr, aber ich will jetzt gleich noch was Süßes haben. Ich denke, da müssen wir ein bisschen Acht geben, aus welchen Gründen. Oder haben Sie vorher schon Süßes gegessen? Ich denke, da ist, glaube ich, Wachsamkeit heutzutage angebracht, weil die Versuchung mit Süßigkeiten so enorm ist.
Ja, das stimmt. Die sind ja in breiter Auswahl in jedem Geschäft
erhältlich. In Augenhöhe der Kinder.
Ja, auch.
Und die Kinder sind dem ausgesetzt und die Eltern müssen sehr stark sein, um hier eine richtige Ordnung, ein richtiges Maß hereinzubringen. Ich denke, auch eine Stunde vor dem Essen nichts Süßes mehr und auch nicht regelmäßig nach dem Essen. Also gut, du magst das nicht, was auf dem Teller ist, dann bekommst du eben eine halbe Tafel Schokolade. Solche Dinge dürfen natürlich dann nicht passieren, sonst bekommen sie die lebensnotwendigen Dinge nicht, sondern stopfen sich dann mit den Süßigkeiten voll, die tot sind von jeder vernünftigen Ernährung. Ne?
Ja gut, das machen wir schon so. Also wenn den Kindern das Mittagessen nicht schmeckt und sie essen dann wirklich nur 2-3 Bissen, dann gibt es auch keinen Nachtisch und natürlich auch keine Süßigkeiten.
Eben.
Den Nachtisch dürfen sie dann nach dem Abendbrot essen.
Mhm.
Wenn sie richtig Abendbrot gegessen haben, dürfen sie dann ihren Nachtisch auch essen.
Gut, dann sind sie auch sicher, dass das Kind nicht aus irgendwelchen anderen Gründen nicht weiter isst, sondern weil es wirklich keinen Hunger mehr hat.
Ja.
Ja, dann müssen wir die Führung übernehmen als Erwachsene, das ist richtig.
Ja.
Dankeschön,
jo,
Frau Konrad, für Ihren Anruf.
Bitte schön.
Ja, das war jetzt ein wichtiger Aspekt auch, wenn wir über die Schlemmerei sprechen, die Kindererziehung, gerade in Bezug auf Süßes, aber kommen wir auch zurück auf uns Erwachsene. Auch wir greifen ja gerne und schnell zu Süßigkeiten, weil sie werden uns heute überall präsentiert. Sie sind leicht zu bekommen, nicht mehr wie früher, wo sie mühsam hergestellt werden mussten. Und gerade da ist vielleicht bei dem einen oder anderen schon eine leichte Gefahr, da möchte ich mal sagen, doch bisschen zu schlemmen mit der Schokolade, dass sie nichts mehr Besonderes ist.
Ja, ist sie ja auch nicht mehr. Sie ist für uns heute nichts Besonderes mehr. Ich möchte natürlich auch nicht allen Hörern wünschen, dass sie dieselbe Lektion bekommen wie ich. Ich mag Schokolade auch sehr gern, aber mir bekommt sie überhaupt nicht. 2 kleine Stückchen und dann ist gut, wenn ich mehr esse, bekomme ich Magenschmerzen. Bei mir reguliert sich dieses Maß ganz von selber ein. Es wäre vielleicht gut, wenn es vielen Leuten so ginge.
Ich möchte noch, Frau Strickerschmidt, auf das Fasten zu sprechen kommen, ja. Nämlich Sie sind ja auch Fastenleiterin. Mhm. Und bei Hildegard von Bingen gibt es eine Fastenform, die wird das gemäßigte Fasten genannt. Mhm. Was ist das gemäßigte Fasten? Und in dem Zusammenhang wiederholen Sie doch noch einmal auch den Text, was die Stimme gesagt hat, nämlich zum Fasten.
Ja, das ist natürlich schon sehr interessant. Das sagt du, stürzest dich in unmäßiges Fasten. Ja? Und das ist ja genauso schädlich wie ein übermäßiges Essen. Sodass du dann Schleim hinauskotzen musst.
Also ich meine, das sind schon sehr, sehr harte Worte.
Ja, ja, ja. Wann verwirrst du dich durch ein zu viel an Fasten, sodass du kaum noch leben kannst? Ja, mir steht es nicht an, diese strengen Fastenkuren zu kritisieren. Das hat sicher seinen Sinn. Aber wenn ich an Hildegard entlang gehe, ist das ein zu viel an Fasten. Wenn ich gar nichts mehr esse, ist das einfach zu wenig. Sie sagt, der Mensch soll mäßig essen und mäßig fasten. Die Mäßigkeit ist immer die Richtschnur. Und was sie da beschreibt, dass er zunächst durch ein zu viel an Fasten seinen Leib da quält, und ein anderes Mal fühlst du dir in deiner Gefräßigkeit den Bauch so voll, dass du erhitzt wirst und Schaum hinauskotzest. Mir fiel da ein, dass sie unter Umständen dieses Krankheitsbild der Bulimie beschrieben hat, dass die absolut nichts essen und dann an den Kühlschrank gehen und in sich hineinfressen, was das Zeug hält und alles wieder hinausbrechen. Also das sind dann schon Verwirrungen, die den Menschen zugrunde richten können.
Oder könnte man auch sagen, heute sind ja Diäten sehr modern. Es wird uns ja gesagt, wenn du jetzt 3-4 Tage genau diese Kost isst, nimmst du sehr gut ab. Es stimmt oftmals auch. Mhm. Aber der Jojo-Effekt, über den wird auch sehr, sehr oft gesprochen. Der ist sehr zu beobachten. Ja. Kann man sagen, sie wusste damals schon darum?
Ich würde sagen, ja. Weil sie ja wirklich in das Innere des Menschen schauen konnte und sein Verhalten durchschauen konnte. Ich denke, auch das gab es früher schon. Es gab ja auch die Asketen in den Klöstern, die sich etwas darauf eingebildet haben, wie streng sie fasten. Die stellten sich dann außen hin, ließen ihre hagere Gestalt allen Leuten sehen, damit sie bewundert würden. Gegen solche Dinge hatte Hildegard etwas, enorm etwas. Weil sie sagte, es geht nicht an, dass ein Mensch seinen Leib kasteit. Er soll ihn gut behandeln. Fasten, okay, weniger essen, sich Abbruch tun, um wieder Herr über sich selber zu werden. Aber nicht, um sich aus irgendwelchen Gründen kasteien und den Leib zugrunde richten. Mhm. Das war sicher damals auch schon.
Dankeschön, Frau Strickerschmidt. Ich darf eine weitere Hörerin begrüßen. Mhm. Es ist Frau Knauer. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, weil die Mutter Gottes in Medjugorje gesagt hat, man soll bei Wasser und Brot Mittwoch und Freitag fasten.
Ja. Ja.
Ja. Was Sie dazu sagen?
Was meinen Sie, was ich dazu sage, wenn ich sage mäßig fasten, was das heißt? Der Mensch soll immer die nötige Nahrung zu sich nehmen. Und eine Schnitte Brot ist vielleicht die nötige Nahrung. Ich weiß nicht, wie oft die Mutter Gottes gesagt hat, dass man dieses Brot nehmen soll. Einmal, zweimal, dreimal.
Am Tag, meinen Sie?
Mhm. Ja, am Tag. Also bei Wasser und bei Brot haben die ersten Christen gefastet. Sie haben das Nötigste zu sich genommen, damit der Leib nicht austrocknet, dass der Mensch so das Nötigste hat, was er braucht. Das ist genau die Linie da in Hildegard und genau das, was auch bekömmlich ist, was auch den Menschen frei macht. Und da kommen wir auf die allerwichtigste Sache. Warum will ich denn fasten? Damit ich nicht abhängig bin von diesem Essen wollen. Damit ich ganz wenig brauche, um zufrieden zu sein und dass mein Geist frei wird. Dass ich wieder Zeit habe für Gott, meine Seele frei mache von diesen irdischen Dingen und nicht nur bestimmt werde von dem, was esse ich, was trinke ich, sondern meine Seele zu Gott erheben kann und seine Wege und Gebote wieder erfasse und wieder zum Gotteslob durchkomme. Das kann ich nicht, wenn ich beschwert bin mit all diesen irdischen Dingen. Das ist doch letztlich der Sinn des Fastens.
Und vielleicht, dass wir auch uns hinterfragen, Herr, ist es dein Wille, dass ich faste? Wenn ja, wie oft, in welchem Umfang? Und auch, dass wir auch vielleicht auch unsere Essgewohnheiten, auch wenn wir sagen, da ist jetzt das ein oder andere, was ich verbessern könnte, einfach auch im Vertrauen mit Gott besprechen. Auch wenn wir sagen, ach, so eine Kleinigkeit.
Ja, richtig. Dass ich mich vor Gott hinhalte und sage, lass mich erkennen, dass ich spüre und erkenne, was jetzt für mich gut ist, welches das richtige Maß ist. Und dann gib mir Kraft, das durchzuhalten. Ja, der Weg zur Hölle ist ja bekanntlich mit guten Vorsätzen gepflastert. Nicht zu viel vornehmen. Und da sagt die heilige Hildegard auch, wer einen Baum erklettern will und zuerst nach den höchsten Zweigen greift, wird abstürzen. Wer aber an der Wurzel zu klettern beginnt, der wird hinaufkommen. Das heißt, ich muss meine Fähigkeiten einschätzen. Ich kann mir nicht irgendwas Großes vornehmen. Aber ich kann mir sagen, wenn ich dreimal eine kleine Mahlzeit zu mir nehme, das schaffe ich gut, wenn ich zwischendurch was trinke. Das ist kein Problem, aber ich werde innerlich freier. Ich bekomme Zeit für Gott, die Ahnung von seiner Liebe, dass ich Zeit habe auch und Platz auch für die Mitmenschen. Etwas anderes ist als Sinn und Ziel des Fastens für uns Christen überhaupt nicht drin. Nicht um ständig nur um mich zu kreisen. Was sagt der heilige Paulus? Das machen die Heiden.
Dankeschön, Frau Stricker-Schmidt. Das waren die Tugenden und Laster nach der Hildegard von Bingen. Ganz speziell heute haben wir über die Schlemmerei und die Enthaltsamkeit gesprochen. Und vielleicht noch zum Abschluss auch ein Zitat oder Gedanken von Hildegard von Bingen, die es nämlich sagt, wer sich nicht am Essen freuen kann, der kann sich auch nicht am Leben freuen.
So ist es, ja.
Wir haben Informationen für Sie hinterlegt beim Hörerservice. Wenn Sie Informationen zur Sendung brauchen oder auch aus welchem Buch wir diese Tugenden und Lasterpaare entnommen haben, also alle Informationen zur Sendung bekommen Sie bei unserem Hörerservice unter der 0700 7525 7525. 12,4 Cent in der Minute kostet der Anruf, oder gehen Sie ins Internet unter www.horeb.org. Frau Stricker-Schmidt, vielen, vielen Dank, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung standen.
Ja.
Ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen. Am 4. Oktober wird es sein. Und dann sprechen wir über die Last der Verbitterung und die Tugend der Freigebigkeit.
Ja.
Dankeschön. Bis
Danke
dahin.
Auch.
Alles Gute.
Wiederhören.
Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten Tag.